Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Wir wollen Sie am kommenden Sonntag ins Konzert locken, nämlich in die Philharmonie Berlin. Das Deutsche Sinfonieorchester Berlin zusammen mit dem Rundfunkchor Berlin spielen unter anderem die wohl bekannteste Sinfonie des 19. Jahrhunderts, Beethovens 9. Sinfonie. Und das Besondere, die Aufführung wird begleitet von Texten des Schriftstellers Navid Kermani. Und mit dem möchte ich jetzt über diesen besonderen Abend sprechen. Guten Tag, Herr Kermani, schön, dass Sie Zeit haben.
Guten Tag.
Bevor wir ins Detail dieses besonderen Abends gehen, können Sie sich noch erinnern, wann Sie das erste Mal Beethoven gehört haben?
Ja, das war in Siegen. Das Siegerlandorchester, das heißt, glaube ich, mittlerweile Südwestfälische Philharmonie. Ich bin ja in Siegen aufgewachsen. Das wird das erste Mal gewesen sein. Ich war 14, 15. Und da habe ich sicherlich auch schon mal die 9. gehört.
Ich wollte fragen, können Sie sich an ein Werk erinnern, das vielleicht hängen geblieben ist, das Sie besonders beeindruckt hat?
Wahrscheinlich im Rückblick kein allzu aufregendes Repertoire, was die gespielt haben. Aber ich bin ja nicht aufgewachsen mit klassischer Musik. Ich habe eine ziemlich klare, sagen wir mal, Rockbiografie musikalisch, weil ich mit drei älteren Brüdern aufgewachsen bin, in den 70er, 80er Jahren. Also bei uns hörte man eben Neil Young und Led Zeppelin und all das. Von den Eltern kam natürlich persische Musik, also persische klassische Musik. Also klassische europäische Musik kannte ich von zu Hause gar nicht. Musikunterricht gab es auch nicht wirklich wahrnehmbar. Und ich war auch damals irgendwie natürlich so hippiemäßig drauf und lange Haare und all das. Aber dann war das am Anfang erstmal kurios und aber irgendwie habe ich mich dann drauf eingelassen und fand es dann auch toll. Und ich weiß nicht mehr genau, aber wenn ich jetzt sagen würde, dass vielleicht das erste Konzert waren, vermutlich irgendwas wie die vier Jahreszeiten von Vivaldi. So what, ich fand's toll.
Sie werden an diesem Abend als Sprecher bei dem Konzert mit eigenen Texten auftreten. Wie muss man sich denn das vorstellen?
Ja, ich sitze im Orchester, also an einem Lesetisch. Also ich werde nicht vortreten, sondern keine Rede halten. Und ich werde Texte in die Symphonie zwischen die Sätze hineinsprechen. Also zwischen den Sätzen werde ich Texte lesen.
Ja, erzählen Sie mal, wie sind Sie da beim Schreiben eigentlich vorgegangen? Wovon haben Sie sich inspirieren lassen?
Das sind ja Texte aus meinem Werk. Das heißt, ich habe nach Punkten gesucht in meinem Werk, die am ehesten mit dieser 9. Symphonie von Beethoven korrespondieren. Und das war eigentlich eine Komposition, die ich zusammen auch mit dem Thomas Schmidt-Ott vom Deutschen Sinfonieorchester und Robin Ticciati zusammengestellt habe. Also die auch wirklich auf die einzelnen Sätze, die ja natürlich keine inhaltliche Botschaft in dem Sinne haben, aber doch schon eine Aussage haben, eine musikalische Aussage haben, die das aufnimmt oder ihnen Assoziationsraum öffnet. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber wenn man schon in der 9. Symphonie von Beethoven sitzt, dann kann man jetzt nicht mit allzu viel Privaten da ankommen. Also das sind schon die ganz großen Themen der, ich sag's pathetisch, Menschheit, die dort Ausdruck finden. Und das ist natürlich nicht so ganz einfach, in einem eigenen Werk da Anknüpfungspunkte zu finden. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt so, wie wir es jetzt planen, gelingt.
Zerreißen diese musiklosen Teile nicht so ein bisschen auch die große Wirkmacht der Sinfonie? Es ist ja ein wirklich großes, bedeutsames, schweres Werk auch. Und wenn dann unterbrochen wird und zwischendurch dann eben keine Musik erklingt, wird das nicht ein bisschen zerrissen? Was meinen Sie?
Es ist ein Experiment, ich weiß nicht genau. Also das ist ja nicht nur meine Idee, sondern wir haben es gemeinsam beschlossen, wir haben es gemeinsam auch probiert, uns genau überlegt. Aber es gibt natürlich auch eine bestimmte Rezeptionsgeschichte dieses Werks, auch in Berlin, das speziell, wenn Sie an die Aufführung im Dritten Reich denken oder wenn Sie an die Aufführung von Simon Rattle vor KZ-Häftlingen im KZ, also Überlebenden denken oder Kent Nagano, der eine ganz besondere Aufführung gemacht hat, auch mit dem DSO jetzt, mit dem ich auch auftreten darf. Da gibt es eine bestimmte Geschichte dieses Werks. Und wenn Sie dann auch denken, unsere Zeit jetzt, also mit den Kriegen überall, die jetzt an die unmittelbar in Europa, mitten in Europa, auch das war ja die Zeit, in der wir angefangen haben, darüber nachzudenken, dann war uns eine geschlossene Aufführung, schien uns irgendwo nicht angemessen zu sein. Und was aber auch klar war, dadurch hat sich ja so in Gesprächen und Versuchen und Textversuchen immer wieder entwickelt. Es war klar, irgendwann kam der Impuls von Robin Ticciati, wenn, dann musst du in die Symphonie hineingehen. Wir müssen das wagen. Und dann war mir klar, das kann keine Rede sein. Also wenn die einzige Möglichkeit, mit einer musikalischen Botschaft irgendwie in Dialog zu treten, kann kein diskursiver Text sein. Es muss ein literarischer Text sein. Ich finde keine Ebene auf einer Ebene rein des Verstandes, des Erklärens, sondern es müssen eben auch Mittel der Kunst sein, mit denen ich versuche, auf diese Symphonie zu reagieren. Ob das geht, weiß ich nicht genau, ob das gelingt, aber ich finde es ja schon mal erstmal gut. Wir sind ja nicht in so einem Raum, wo man irgendwie für nicht gelingen mit dem Tod bestraft oder Gefängnis, sondern wir versuchen es, wir wagen es Und in dieser langen Rezeptionsgeschichte der Neunten ist vielleicht in diesen Zeiten, wo man eben nicht so einfach Freude herauszählen kann, vielleicht etwas Brüchiges womöglich angemessen. Das werden wir am Sonntag alle zusammen herausfinden.
Diese berühmte Textzeile, alle Menschen werden Brüder, scheint ja auch 200 Jahre, ist ja wirklich fast 200 Jahre nach der Uraufführung, immer noch hochaktuell zu sein, gerade angesichts der aktuellen Ereignisse. Navid Kermani, wie hören Sie denn heute angesichts dieser aktuellen Lage im Nahen Osten diesen großen musikalischen Ruf nach Verbrüderung?
Ja, das ist ja eigentlich genauso wie zu Beethoven-Zeiten. Also das war natürlich für mich ein großes Glück jetzt, dass ich mich jetzt so intensiv auch mit Beethoven, mit der Neunten beschäftigen durfte über den Sommer hinweg. Und es war auch zu Beethoven-Zeiten, also war das kein naives Verbrüderungsgesang, das war einfach ein Verzweiflungsruf in doppelter Hinsicht. Einerseits politisch, es war eine Zeit der Kriege, wenn Sie allein schon an die napoleonischen Kriege denken. Beethoven hat 25, 30 Jahre lang eigentlich mitten in Europa Kriege mit angesehen. Vielleicht nicht so, wie wir heute Kriege mit ansehen, mit Fernsehen, aber das waren genauso präsente Kriege, wie es heute auf eine Weise ist, die ja auch wirklich mitten durch Europa hindurchgingen, bis in die Nähe sogar von Wien selbst. Und natürlich die Russlandfeldzüge mit all den Grausamkeiten und so weiter und so fort. Die Zeit der Restauration, der enttäuschten Hoffnungen. Also eigentlich war es auch schon das Ende dieser Aufklärungseuphorie, die dann vielleicht so mit der Französischen Revolution gekommen war. Und Beethoven war politisch zutiefst resigniert und zugleich war er auch persönlich, auch bedingt durch seine Taubheit, ja, man würde wahrscheinlich heute sagen depressiv. Er war offenbar auch ein Alkoholiker, er lebte zunehmend verwahrlost auf der Straße, hat man ihn aufgefunden, ungefähr zu der Zeit, und dachte, er wäre ein Lump, ein Bettler. Und er sagte dann immer, ich bin Beethoven. Das glaubte ihm keiner. Aber dieser Beethoven war kein fröhlicher Mensch zu der Zeit. Er war eigentlich vollkommen verzweifelt, also auch seine privaten Probleme mit dem Stiefsohn. Da kam vieles zusammen und dann kam diese Sehnsucht, diesen Schrei hinauszuschmettern, aber das war eigentlich ein Verzweiflungsschrei. Und wenn Sie dann die Symphonie aufmerksam hören, die ersten, ich würde mal sagen, 3,5 Sätze, bevor es dann, Freunde, nicht diese Töne, dann merken Sie diese ganze Wucht, die Gewalt, die Trauer des dritten Satzes, das Disruptive. Das ist der Beethoven des Spätwerkes. Nur, mir ging es jedenfalls so, weil man immer auf den vierten Satz hinhört, überhört man die ersten 3 Sätze. Und dadurch, dass wir vielleicht auch zwischen die Sätze gehen und den einzelnen Sätzen Gewicht geben, können diese Sätze vielleicht auch stärker in ihrem Eigengewicht wahrgenommen werden.
Das heißt, Ihr Verhältnis zu Beethoven, entnehme ich dem, hat sich ganz schön verändert. Also Sie sind da echt nochmal tief eingestiegen und haben irgendwie auch neue Dimensionen für sich selbst aufgemacht.
Ja, ich hatte immer zu der Neunten so einen, also wie wahrscheinlich geht es vielen so, dann ist ja ein Gassenhauer und man hört das und freut sich auch, wenn man das hört, klar, und abends im Deutschlandfunk hört man das so immer, die Europa-Hymne ist auch schön, aber irgendwie macht man noch einen Bogen um die Neunte, da das so ein Evergreen geworden ist und natürlich kann man auch durch Erfolg erschlagen werden und wenn man dann aber aufmerksam hört, fällt einem auf, dass dieses Werk gehört genuin zum Spätwerk Beethovens, dass eben all diese Dissonanzen und Brüche und diese Kontraktion, Expansion, dass Dinge still werden, hochgehen, also all das, was dieses wunderbare und auch sperrige und schwierige Spätwerk ausmacht, finden Sie auch genau in dieser 9. Symphonie. Und es war insofern keine Entdeckung Beethovens, den kannte ich schon so ein bisschen natürlich, wenn ich sage, ich bewundere ihn, das ist ja auch ein blöder Satz, natürlich, wie kann das anders sein, aber es war eine Entdeckung der 9. Symphonie, die ich so vorher noch nicht so wahrgenommen hatte.
Diese Ode von Friedrich Schiller gilt ja als Europa-Hymne, ist ja auch aus einem europäischen Geist damals geboren. Und wenn wir das jetzt nochmal in die heutige Zeit transformieren, wie viel Universalkraft hat denn so ein Text heute aus der Sicht von Europa, eben für den Rest der Welt? Wir sind ja nicht nur in Europa, sondern überall mit Krisen konfrontiert. Wie viel Universalkraft steckt da drin?
Ja, da ist zunächst einmal die Frage, war das wirklich so gemeint und was hat Beethoven daraus gemacht? Also ich glaube, Schiller hat das gar nicht so hochgehängt. Das war ja auch so ein bisschen ein Trinklied oder sowas. Er fand das Gedicht selber ja auch eigentlich immer misslungen und Beethoven hat mit seinem Schluss des vierten Satzes auch gehadert. Ist ja das Absurde, dass die beiden Autoren, also Schiller und Beethoven, eigentlich skeptisch auf ihr eigenes Werk jeweils geblickt haben und jetzt ist es das große Werk, das wir alle bewundern. Aber klar, es hat durch seine Rezeptionsgeschichte und auch durch die Verkürzung dann zur Europahymne hat es eine eigene Dynamik entwickelt. Das ist ja auch völlig okay. Und ich finde es auch schön, dass es die Europa-Hymne ist. Es ist ein wunderbares Lied und auch der Text, der ist gar nicht so glatt. Also da sind so ein paar Zeilen drin, wo auch das Ambivalente dieses europäischen Universalitätsdenkens auch drin ist. Also wenn Sie dann zum Beispiel denken, dass diejenigen, die da nicht so mittun können, sich herausschleichen sollen, dann ist dieser Text gar nicht so, sagen wir mal, einfach zu genießen. Wer hat nie gekonnt, der Stille weinen dich aus unserem Bund. Das nannte schon Jean-Paul herzwidrig. Und da ist so eine Wahrheit auch über unseren Universalismus, der eben dann doch nicht für alle gilt. Und das sehen wir ja überall in der Welt, genau in dem Augenblick der Aufklärung. Das war auch die Zeit des Kolonialismus natürlich. Also dieses Universalitätsversprechen, das diese Hymne besingt, das war in der Realität eben doch nie auf alle bezogen. Und in dieser Ambivalenz ist dieses Lied und ist die Komposition auch in ihrer Musikalität, in ihrer Wucht, in ihrer Brüchigkeit eben auch sehr wahr.
Beethovens 9. Sinfonie mit Sprechtexten des Schriftstellers Navid Kermani am Sonntagabend in der Philharmonie Berlin mit dem Deutschen Sinfonieorchester Berlin und dem Rundfunkchor Berlin. Und nicht unerwähnt lassen wollen wir in den ersten Teil des Programms. Die britische Komponistin Helen Grime hat sich in ihrem Stück Meditations on Joy ebenfalls mit der Freude in ihren unterschiedlichen Formen auseinandergesetzt. Das steht vor Beethoven auf dem Programm. Die Leitung des Abends hat Robin Ticciati. 20 Uhr geht's los. David Kermani, vielen Dank fürs Gespräch.
Bitteschön.